Am heutigen Tag der Menschenrechte begrüße ich Sie zur Lebenshilfesendung mit dem Thema Um Christi Willen verfolgt und inhaftiert. Mein Name ist Gabi Fröhlich, herzlich willkommen Ihnen allen. Es war der 10. Dezember 1948, als in der UNO-Vollversammlung die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet wurde. Seitdem wird der Tag weltweit als Tag der Menschenrechte begangen. Und heute wird in Oslo auch der Friedensnobelpreis verliehen. In diesem Jahr geht der an das Verhandlungsquartett aus Tunesien. Ein Beispiel, wo durch echten Verhandlungswillen sozialer Friede einigermaßen wiederhergestellt werden konnte. Aber leider ist dieser Tag der Menschenrechte ansonsten kaum ein Tag der Freude, sondern in der Regel mehr ein Tag der Erinnerung an all das, was im Bereich Menschenrechte noch zu tun ist. Denn auch heute noch werden in vielen Regionen der Welt die Menschenrechte mit Füßen getreten. Die Beispiele aus den vom Islamischen Staat IS kontrollierten Gegenden etwa oder von der Terrororganisation Boko Haram. Diese Beispiele stehen uns allen vor Augen. Da wird Menschen vor laufenden Kameras der Kopf schier abgesäbelt. Und der Schauplatz dieser öffentlichen Hinrichtungen ist dank Internet die ganze Welt geworden. Aber was die öffentliche Wahrnehmung angeht, sind diese Beispiele eigentlich nur die Spitze vom Eisberg. Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, IGFM, beobachtet seit Jahrzehnten die Entwicklung und hat dabei auch ein besonderes Augenmerk auf das Recht auf Religionsfreiheit. Um Christi Willen verfolgt, das ist heute unser Thema am Tag der Menschenrechte. Und ich begrüße als unseren Gast Michaela Koller. Sie ist Referentin für Religionsfreiheit und verfolgte Christen bei der IGFM, uns zugeschaltet aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Frau Koller, bei uns.
Guten Morgen, Frau Fröhlich, und guten Morgen an alle Hörer von Radio Horeb. Ich freue mich.
Frau Koller, Sie sind neu in dieser Funktion bei der IGFM, Referentin für Religionsfreiheit und verfolgte Christen, seit diesem Herbst, aber dennoch schon eine alte Bekannte dort, denn Sie haben schon in den 90er Jahren für die IGFM als Pressesprecherin gearbeitet. Danach waren Sie als Journalistin freiberuflich tätig. Ich habe gesehen, dass Ihre Recherchereisen Sie in fast 50 Länder geführt haben. Es war immer mit Schwerpunkten wie Menschenrechte, religiöse Minderheiten, besonders die orientalischen Christen und der interreligiöse Dialog. Wie kommt es bei Ihnen zu diesem besonderen Interesse für diese Themen?
Das ist sicherlich mit den Jahren gewachsen, seit ich mich eben schon Mitte der 80er Jahre auf viele Reisen begeben habe. Und ich denke, dass auch ausschlaggebend die persönlichen Begegnungen waren, vor allem eben in dem Land, das ich am meisten und am öftest auch am meisten besucht habe, Ägypten. Und die Begegnungen dort auch nicht nur mit den Christen der Minderheit, sondern auch mit Muslimen, haben mir eben auch aufgezeigt, dass es eigentlich, was die Menschenrechte und die Verwirklichung betrifft, vor allem der Empathie bedarf und des Mitfühlens. Und da habe ich doch sehr viele Menschen kennengelernt, die da sehr aufgeschlossen waren, auch an ihrem Land, ihr Land mitzugestalten.
Wir sprechen heute besonders über Christenverfolgung in aller Welt. Wir werden da gleich mal einen Blick in verschiedene Himmelsrichtungen werfen. Mein Eindruck, Frau Koller, ist, dass noch vor 1 bis 2 Jahrzehnten das fast ein Tabuthema war. Heute wird eher in der Öffentlichkeit wahrgenommen, dass Christen auch heute noch wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Vielleicht, man sagt sogar mehr denn je. Woran liegt das?
Ja, also das, was die Wahrnehmung betrifft, kann ich das absolut bestätigen. Ich habe hier vor 1,5 Jahrzehnten bei der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte auch den Bereich Religionsfreiheit immer sehr stark in meiner Pressearbeit berücksichtigt, weil schon Anfang der 90er Jahre eben die Bedrängnis der Christen, vor allem in islamischen Ländern, sich sehr deutlich durch den wachsenden islamischen Fundamentalismus abzeichnete. Und der ist also auch eine der Hauptursachen, dass 80% aller wegen ihrer Religion verfolgten Menschen Christen sind, weil vor allem eben in den islamischen Ländern auch teilweise noch nennenswerte christliche Minderheiten leben und diese sich auch in der Gesellschaft zeigen, durch ihr Engagement, durch ihr Glaubenszeugnis.
Das haben Sie damals schon berichtet, aber es wurde früher weniger wahrgenommen?
Ja, richtig. Also es war ein bisschen doch der Verdacht, dass man versucht, eine Gefahr groß zu reden, dass man sich ein neues Betätigungsfeld suche, sozusagen den überwundenen Kommunismus einfach durch den Islam austausche, aber dass sich die aus dem islamischen Bereich eine neue Ideologie entwickelt, wie wir das jetzt beobachten, dass wir vor allem eben die Christen bedroht sehen unter einer sunnitisch-salafistischen Ideologie. Das hat man erst nicht so recht glauben wollen.
Das heißt, das, was jetzt vor aller Augen steht, wenn man genau hingeschaut hätte, hätte man es schon früher wahrnehmen können.
Ja, absolut. Und ich würde sogar sagen, dass man hätte eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten, ich würde sagen in Ägypten, seit den 80er Jahren, seit Anfang der 80er Jahre das wahrnehmen können. Da gab es also auch schon Änderungen in der Verfassung hin in eine islamische Richtung. Damals Präsident Sadat, der Realpolitiker war, aber doch auch aus einer sehr frommen muslimischen Richtung kam, war kein Kommunist, kein Sozialist und wollte eben auch gegen die linken Kräfte in seinem Land die Muslimbrüderschaft beziehungsweise die konservativen Muslime stärken.
Vielleicht können wir heute an diesem Tag der Menschenrechte noch mal einen ganz kurzen Blick in die Geschichte zurückwerfen. Frau Koller, wo kommen die Menschenrechte denn eigentlich her? Seit wann gibt es da so einen Konsens, dass man sagt, das sind Rechte aller Menschen?
Oft wird kolportiert, möchte ich sagen, dass die Menschenrechte eine Erfindung der Aufklärung seien. Aber damit verkürzt man die Geschichte auf wunderbare Weise. Denn die Tradition der Menschenrechte ist eigentlich viel älter. Schon die alten Römer kannten einen Jus naturalis und es gab also römische Juristen, die sich an stoischen Philosophen orientierten und eben so etwas wie Menschenrechte, wie Rechte eines Einzelnen erkannten. Im Prinzip ist das eine, lange Entwicklung, weil man auch davon ausgeht, dass es sehr viel damit zusammenhängt, das Evidente, das Offensichtliche auch wirklich zu erkennen und erkennen zu wollen. Und dazu bedarf es eben auch einer menschlichen Reife. Man hatte auch im Römischen Reich eben auf die persönliche Qualifikation der Juristen geachtet. Es bedarf aber auch der Werte, der absoluten Werte, wie das Recht auf Leben, das als absoluten Wert zu erkennen und nicht durch andere nützliche Dinge zu relativieren.
Das heißt also, das hat eine lange geschichtliche Entwicklung. Gibt es denn einen Moment, von dem aus man gesagt hat, dass es der Anspruch ist, universal? Ich meine, man könnte ja natürlich auch gerade, ich denke gerade, wenn man Länder hat mit islamischem Hintergrund, dann wird einem da ja auch manchmal gesagt, ja, ich meine, das sind eure Rechte, aber unsere Rechte sind einfach anders. Es wird dann gesagt, das sind eher die westlichen Rechte, die manchmal auch vielleicht als ein bisschen schwächlich gelten, nicht dem missionarischen Auftrag entsprechend. Wer sagt denn, dass diese Rechte eine universale Geltung haben sollen?
Ja, das erleichtert eben einen Blick in die Entstehungsgeschichte. Ich sagte ja schon, dass es also auch außerhalb und aus vorchristlicher Zeit zurückgeht auf die griechische Antike. Und aus diesem Grunde, oder das verweist auch darauf, dass es eben außerhalb der christlichen Welt einen Zugang dazu gibt und der Hellenismus spielte durchaus immer mal wieder in kleineren Strömungen, auch in der islamischen Geschichte, eine Rolle. Aber leider haben diese Vertreter, die sich eben der griechischen Philosophie öffnen wollten, nie durchsetzen können. Und da spielt natürlich dann auch eine Rolle, wenn man diese Traditionen, die es durchaus punktuell gab, ersticken ließ, dass sich das leider dann die Idee nicht durchgesetzt hat, dass es da wirklich etwas gibt, das etwas, was über alle Zeiten und über alle Kulturen hinweg als wahr gilt.
Nämlich es ist ja so, dass die dass sowohl der Hellenismus als auch Aufklärung, davor Christentum, noch christliches Abendland, das ist ja alles so ein Kulturraum. Dennoch haben viele Staaten, die nicht aus diesem Kulturraum kommen, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte unterzeichnet einstmal.
Ja, das ist auch richtig. Also es gab durchaus auch Zeiten, in denen man das als wahr erkannt hat und als wünschenswert erkannt hat. Es haben sich ja auch einige Staaten weiterentwickelt. Vielleicht nicht in dem Sinne, dass die Entwicklung zurückgeht, aber in eine Abwehrhaltung hinein, auch vielleicht überlagert durch antikolonialistische Haltungen und die dann später versucht haben, das zu relativieren, zu marginalisieren, beispielsweise durch eine Kairo-Erklärung der Menschenrechte von Anfang der 90er Jahre, wo alle Menschenrechte eben unter Scharia-Vorbehalt gestellt werden.
Das heißt, da ist dann auch in dem Sinne kein Unrechtsbewusstsein wirklich da, nicht? Das ist dann natürlich schwer, dann die Menschenrechte einzufordern gegenüber jemandem, der sagt, ich stelle andere Werte eben darüber.
Ja, und es gab, also wenn man dann bei Islamwissenschaftlern nachfragt, es gab also durchaus in den ersten 3 Jahrhunderten der islamischen Geschichte eine Debatte über Rechte, und die freigeführt wurde, die auch zu einer gewissen Diversität geführt haben. Und diese Entwicklung ist einfach da abgebrochen.
Schauen wir jetzt zunächst mal auch in den Raum, der uns aus den Nachrichten am ehesten entgegentritt. Das ist der insgesamt arabischsprachige Raum oder wo der Islam in einer fundamentalistischen Ausformung stark auf dem Vormarsch ist. Die sagen eigentlich schon viel länger als das, was wir hier öffentlich wahrnehmen. Es gibt da auch wirklich erschreckende Bilder im Internet, die da veröffentlicht werden. Das ist so eine neue Öffentlichkeit regelrecht. Man fühlt sich da erinnert auch an diese Prozesse, wo dann auch früher ja öffentlich auch Verbrecher auch in unseren Breiten hingerichtet wurden, gehängt oder verbrannt oder was auch immer. Das sollte damals eine abschreckende Wirkung haben. Ist es das, was jetzt auch bezweckt wird mit dieser neuen Öffentlichkeit im Internet?
Ja, also dies ist eigentlich keine Strategie der Abschreckung, sondern eher im Gegenteil eine Strategie der Zustimmung. Dieselbe Funktion hatten nämlich schon die Anschläge vom 11. September 2001. Es sollte der Westen vorgeführt werden als angreifbar und die Übermacht sollte eben damit geschwächt werden in der Wahrnehmung der Umma, der muslimischen Gemeinschaft weltweit. Und damit wollte man versuchen, auch aufzuzeigen, dass die Muslime doch etwas Stärke zeigen können. Denn so, was ich von Islamwissenschaftlern aus der arabischen Welt weiß, die eben auch sich mit ihrer eigenen Geschichte, mit der arabischen Geschichte beispielsweise, stark auseinandergesetzt haben, dass es einen sehr starken Minderwertigkeitskomplex gibt und dass eben die Religion das ist, wo der Punkt ist, worin man sich eben als stark und mächtig wahrnimmt, währenddessen der Westen eben an Religiosität verliert. Und also diese Anschläge sollen eben nicht, natürlich sollen sie auch verunsichern, verängstigen einerseits, aber vielmehr geht es darum, eben auch junge Leute zu rekrutieren, die dann sich mit dieser starken, immer stärker werdenden Gemeinschaft identifizieren können und da auch ihr Selbstwertgefühl steigern können. Weil sie sich vielleicht auch als Verlierer wahrnehmen teilweise.
Das heißt, wir sind schwach eigentlich, fühlen uns in vielen Punkten unterlegen, aber in diesem Punkt sind wir stärker als ihr. Ja. Unsere Religion ist das, was uns stark macht und eure ist eigentlich schwächlich. Das ist, ist ein Punkt, wo wir uns auch vielleicht selber an die Nase fassen müssen und uns fragen müssen, wo da vielleicht doch ein Funken Wahrheit dran ist.
Ja, sicherlich, ich nannte ja schon antikoloniale Reaktion als Motiv auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man natürlich in die islamische Geschichte zurückgehen. Der Religionsstifter war nun Feldherr und der Islam breitete sich zunächst durch Eroberungen aus und das ist eine andere Weltsicht als eben die Entstehungsgeschichte des Christentums.
Auch wenn es im Christentum durchaus auch martialische Zeiten gegeben hat.
Ja, aber es ist eben doch der Kern der Botschaft, dass eben nicht das Recht des Stärkeren das wahre Gute und Schöne ist, sondern eben auch der Schwächere, der moralisch Überlegene sein kann.
Schauen wir nochmal in die Länder, in denen Christen gerade in diesen Ländern mit islamischem Hintergrund verfolgt werden. Ich habe mich gefragt, sind das wirklich echte Christenverfolgungen? Es werden ja gerade jetzt, wenn wir zum Beispiel die Regionen, die von dieser Terrormiliz IS kontrolliert werden, werden ja nicht nur Christen verfolgt, sondern auch eben muslimische Schiiten, die Jesiden sind noch so ein Volk, das sehr stark zu leiden hat. Sind das echte Christenverfolgungen oder wird da einfach jeder verfolgt, der andersartig ist?
Ein bisschen von beidem natürlich. Insofern als Letzteres selbstverständlich auf der Seite der Täter festzustellen ist, jeder, der nicht dieser sunnitisch-salafistischen Vision folgt, ist der Feind. Es ist auch so, dass man aus der, man pflückt sich auch etwas aus der islamischen Geschichte heraus und vor allem eben den Aspekt, dass Religion und Staatsbürgerschaft identisch sind und ein Nicht-Muslim damit auch kein vollwertiger Staatsbürger sein kann. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, also das grenzt natürlich alle aus, auch Schiiten, wie Sie das richtig bemerkten. Da können wir später, wenn wir über einzelne Länder sprechen, auch nochmal Beispiele nennen. Auf der anderen Seite zeigen sich die Christen aber auch in vielen Ländern als dadurch, dass das Gebot der Nächstenliebe besteht, zeigen sie sich natürlich in der Gesellschaft durchaus wahrnehmbar durch sozial-karitatives Engagement.
Bildung auch.
Und in den Bereichen Bildung und Medizin selbstverständlich, nicht nur was eben die Armenfürsorge betrifft. Und damit sind sie natürlich auch irgendwo ein gesellschaftlicher Faktor. Und jede Religionsgemeinschaft per se ist natürlich dadurch, dass sie eine Gemeinschaft ist, hat sie auch entsprechenden Charakter und ist einfach ein politischer Faktor.
Was mein Eindruck ist, was auch passiert, teilweise ist es ist ja nun so, dass der Westen sich in diesen Regionen nicht immer nur segensreich engagiert hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Sind die Christen nicht auch manchmal Opfer einer anti-westlichen Stimmung? Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Karikaturenstreitgeschichte erinnere, das waren ja nun nicht wirklich deklarierte Christen, die jetzt diese Mohammed-Karikaturen gemalt haben. Dennoch sind die Christen vor Ort dann die Opfer gewesen. Dieses Konflikt setzt man die manchmal einfach gegen mit einem auch manchmal nicht wirklich segensreich wirkenden Westen gleich?
Ja, selbstverständlich. Das ist schon der dritte Punkt. den es unbedingt zu erwähnen gilt, dass christliche Minderheiten tatsächlich eben mit dem Westen und mit der größten Macht im Westen, in den USA, identifiziert werden. Und das zeigt sich deutlich seit dem 11. September 2001 beispielsweise in Pakistan.
Das heißt, dass da dann einfach Christen dann angegriffen werden, als Rache sozusagen für westliches Vorgehen auch?
Ja, sie werden auch mit der Politik der USA identifiziert. Und wir sehen das aber auch beispielsweise im Iran, wo speziell evangelikale Christen ins Visier der Staatsmacht geraten, die auch mit evangelikalen Gruppierungen in den USA in Verbindung gebracht werden. Ob sie tatsächlich personell in Verbindung stehen, das sei dahingestellt. Mhm. Aber die Verbindung wird hergestellt und
auch wenn Christen manchmal eben selbst dieses Vorgehen sehr kritisch sehen, aber sie werden dann mehr oder weniger da in Sippenhaft genommen.
Ja, das ist richtig. Mhm. Genau.
Ja. Mhm. Gucken wir vielleicht doch mal jetzt auf ein paar einzelne Länder, Frau Koller. Wo schauen Sie als internationale Gesellschaft für Menschenrechte mit besonderer Sorge hin?
Ja, ich erwähnte bereits, dass die um sich weltweit um sich greifenden sunnitisch-salafistischen Bewegungen uns mit großer Sorge erfüllen, weil sie mit martialischer Härte gegen Christen, gegen Andersgläubige vorgehen. Und da möchte ich gerade jetzt vor Weihnachten im Advent an Nigeria, Nordnigeria erinnern, wo man auch dieses Jahr wieder unter den Christen sehr große Angst hat im Norden des Landes, dass wenigen verbliebenen Christen haben dort Angst, eben zur Kirche zu gehen. Vor 2 Jahren gab es dort einen Anschlag auf eine Kirche in Madala in der Nähe von Abuja, wo mitten in der fröhlichen Feier dann 40 Menschen starben aufgrund eines Attentats. Und das ist jetzt also das zweite Weihnachten danach, dass man eben befürchtet, dass mitten in der Versammlung, wenn man die Geburt Christi feiert, so ein Unglück eintreffen kann. Andererseits kommen die Kämpfer von Boko Haram, der Terrorgruppe, die eben für diese Anschläge verantwortlich ist, auch in die Dörfer und kommen zu den Christen nach Hause und töten sie dort.
Das heißt das denn, dass jetzt gerade an Weihnachten doch Christen für Christen das doch auch in manchen Regionen wirklich eine Gefahr bedeutet, dann in die Gottesdienste zu gehen, die ja dann in der Regel besonders gut besucht sind auch?
Ja, also unseren Erkenntnissen zufolge ist Nordnigeria immer noch einer der gefährlichsten Orte für Christen weltweit. Und es wird die Gefahr eben bei einem Attentat umzukommen, wird ja auch noch begleitet von einer alltäglichen Verfolgung, dem totalen Verbot, Kirchen zu bauen und einer Regierung jetzt, man hatte sehr viel Hoffnung gesetzt in die neue Führung nach den Wahlen und es zeichnet sich am Ende des Jahres ab, dass auch die dem asymmetrischen Krieg nichts entgegenzusetzen hat.
Mhm. Das heißt, dass jetzt gerade an Weihnachten ist für uns auch wieder, wir besonders gefragt sind, eben auch für die Geschwister im Glauben, dort in diesen Ländern nochmal besonders auch im Gebet einzustehen. Frau Michaela Koller ist zu Gast bei uns am Tag der Menschenrechte. Sie spricht als Referentin für Religionsfreiheit und verfolgte Christen bei der IGFM über das Thema um Christi Willen verfolgt und inhaftiert. Wir hören jetzt etwas Musik und dann sprechen wir weiter über auch die Verfolgung von Christen in anderen Regionen. Thank you. arabischen Sprachbereich gibt es christliche Lieder, natürlich, denn die Zahl der Christen, die arabischsprachig sind, ist nach wie vor groß, auch wenn viele aus ihren Ursprungsländern fliehen, flüchten müssen, um Christi willen verfolgt und inhaftiert. Das ist unser Thema am Tag der Menschenrechte. Frau Michaela Koller ist zu uns bei Gast, Referentin für Religionsfreiheit und verfolgte Christen bei der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Frau Koller, Sie haben uns schon erzählt aus den Ländern, die bei uns vor allem in den Schlagzeilen sind, wenn es um Verfolgungen geht, aktuell eben die Regionen, die vom IS kontrolliert werden, aber auch Boko Haram macht immer wieder, da hört man immer wieder von. Sie haben aus Afrika, da wollte ich jetzt noch mal ganz kurz den Blick hinwerfen, schon Nigeria genannt, Boko Haram eben diese islamistische Sekte, könnte man es fast schon sagen, Terrororganisation, die wirklich mehrere Länder in Atem hält. Wie sieht es denn eigentlich im Sudan aus? Von dem hat man früher ja auch schon sehr viel gehört. Da gibt es ja einen christlich geprägten Süden, einen muslimisch geprägten Norden. Der Süden hat sich getrennt. Wie sieht es dort aus?
Ja,
aber hört man da immer noch von, auch nach wie vor, das ist ja immer so eines der Länder gewesen, das auf ganz hohem Rang war, in was Menschenrechte anging, auch Christenverfolgungen und so, oder haben Sie den Eindruck, da hört man jetzt nicht mehr so viel davon?
Ich habe mit dem Sudan jetzt in der Zeit, seit ich hier als Referentin für Religionsfreiheit zu tun habe, arbeite, noch nicht zu tun gehabt, aber in Afrika nannte ich ja schon das Beispiel Nigeria.
Das ist jetzt der Schwerpunkt im Moment, gerade das, was Boko Haram angeht. Das heißt, damit Afrika ist auch wieder vor allem dort, wo eben dieser fundamentalistische, totalitäre Islam auf dem Vormarsch ist, das Problem. Jetzt gucken wir aber mal vielleicht doch in eine Region, wo man meint, die Religionen dort sind eigentlich friedlicher, toleranter. Da sollte so etwas wie Christenverfolgung eigentlich weniger vorkommen, nämlich nach Asien. Jetzt ist es aber so, dass in manchen Statistiken von Menschenrechtsorganisationen, die auch die Christenverfolgung gerade besonders im Blick haben, zum Beispiel Nordkorea ganz oben steht, auch von China und so, Indien hört man immer wieder. Ist das nicht so, dass, ja, was sind das für Ideologien, die da dahinter stecken? Der Buddhismus, wenn man ihn jetzt mal wirklich ernst nimmt, gibt ja eigentlich auch nicht viel für Verfolgung von Minderheiten her.
Sie nannten gerade schon das Beispiel Indien. Da haben wir es mit einem wachsenden Hindu-Nationalismus zu tun. Zum zweiten Mal ist jetzt die hindu-nationalistische Partei BJP an der Regierung seit Mai vorigen Jahres. Und sie hat eine besondere Geschichte, eben die auch in Verbindung mit antikolonialen Reaktionen gebracht werden kann. Auf der anderen Seite hat sich eben in dem hindu-nationalistischen Milieu ein quasi sakraler Nationalstaatsbegriff entwickelt. Also es ist nicht irgendein weiterer religiöser Fanatismus, mit dem wir es da zu tun haben, sondern es ist also auch da eine Identifikation zwischen Religion und Staatsbürgerschaft zu erkennen. Und das führt eben dazu, dass sich viele Nicht-Hindus fragen, ob sie eben Indien auch als ihre Heimat anerkennen können. Das beobachten wir in islamischen Ländern, aber eben auch im hinduistischen, mehrheitlich hinduistischen Indien. Die Mutterorganisation dieser ideologischen Ausrichtung wurde schon im Jahr 1925 gegründet. Das heißt Sangh Parivar, nur um mal den Namen genannt zu haben. Und darin sammeln sich eben unterschiedliche Einrichtungen, soziale Projekte, wie eben auch die Partei, die derzeit an der Regierung ist. Und natürlich sind die Politiker nicht alle total fanatisch, sind viele Realpolitiker da, aber sie stehen unter dem Druck der sehr radikaler Drahtzieher. Es gibt regelmäßig Treffen, man seit die BJP an der Macht ist, und man versucht eben auf die Politik Einfluss zu nehmen. Ich kann da gerne auch Beispiele nennen. Es gibt also unglücklicherweise, was wir beobachten, in 6 Bundesstaaten Antikonversionsgesetze, die sollen angeblich Christen beispielsweise vor Angriffen schützen. Aus dieser Rhetorik ist aber leicht auch abzuleiten, dass die Christen letztlich selbst für die Übergriffe, die auf sie verübt werden, verantwortlich gemacht werden. Und denn die Vereinten Nationen erkennen das Recht auf Mission als Bestandteil der Religionsfreiheit an. Und das ist sicherlich ein gravierender Eingriff in die Religionsfreiheit. Und auch Indien hat entsprechende Pakte und Erklärungen unterschrieben und ratifiziert und muss sich da insgesamt dran halten. Und leider gibt es eben auch von Seiten der Regierungspartei Bestrebungen, diese Antikonversionsgesetze auch auf ganz Indien auszudehnen. Es gibt Menschenrechtsorganisationen, die das kurz vor dem Durchbruch sehen. Wir sehen aber, dass es also wahrscheinlich nicht durchs Oberhaus, durch die zweite Kammer kommt. Und sie werden daran scheitern mit dieser Initiative. Aber nichtsdestotrotz hören wir immer wieder auch von Festnahmen in diesen Staaten, wo diese Antikonversionsgesetze existieren, und Übergriffe auf auf verschiedene evangelische Gruppierungen, die teilweise sehr aktiv missionarisch sind. Und man unterstellt immer, dass sie eigentlich nicht richtig Patrioten, keine richtigen Patrioten sind.
Da geht es also so vor allem um die Volksidentität, die man da in Gefahr sieht. Vielleicht auch da wieder so eine Angst vor Verwestlichung dahinter?
Ja, ganz sicher. Allerdings spielen da auch noch andere Interessen, auch durchaus kernige Wirtschaftsinteressen da rein, weil zum Beispiel das Christentum sich sehr deutlich auf die Seite der Armen und Ausgegrenzten stellt und für Werte eintritt wie Gerechtigkeit, Gleichheit und Ehrlichkeit und die Würde aller Menschen. Und da ist natürlich eine Gesellschaft, die faktisch immer noch eben durch Kasten, Klassen und Geschlechterdiskriminierung gekennzeichnet ist, hochnervös, weil sie letztlich auch weil es auch vorkommt, dass durch diese Diskriminierung profitiert wird. Wenn wir auf die Situation der Dalits schauen, beispielsweise.
Diese untere Kaste.
Die Kastenlosen sind erhoffen sich oft auch eine Befreiung durch den Übertritt zum Christentum von diesem Kastensystem, aber letztlich ziehen sie ganz großen Nachteil raus, weil sie ihr Anrecht auf Sozialhilfe verlieren, wenn sie die Religion wechseln. Also so auch so auf dem Weg versucht man eben möglichst ein Wachstum des Christentums zu vermeiden, wobei auch, wenn man auf die Zahlen schaut, dass der Anteil der Christen in Indien gar nicht zunimmt, sondern leicht zurückgeht.
Mhm. Die anderen Länder, die in der Statistik auftauchen aus Asien, sind Länder wie China, Nordkorea, Laos. Da ist ja sicher auch China, Nordkorea, da denken wir vor allem an den Kommunismus, dass da noch die alten kommunistischen Garden, die sich gegen die eine Religion wehren, die dem Menschen eine innere Freiheit und Würde gibt?
Ja, das ist so, da natürlich alte, auch jüngere, nachgewachsene Garden. Mhm. Sicherlich hat sich da auch in dem einen oder anderen Land schon eine Entwicklung abgezeichnet, dadurch, dass Ende der 80er Jahre, also 1989 eben, viele kommunistische Länder, Regime zusammengebrochen sind und da Unterstützung wegfiel. Da könnte ich zum Beispiel Laos nennen, das dann in der Folge auch seine Verfassung geändert hat, 1991. Aber auch die dort erwähnte Religionsfreiheit ist immer noch eingeschränkt und ist auch gleich deutlich von Kontrolle und Schutz die Rede, wobei Schutz immer ja nicht der Schutz der Minderheiten so sehr im Auge hat, sondern Schutz der Einheit unter kommunistischer Kontrolle, unter der Kontrolle der kommunistischen Partei.
China ist immer noch das große Land, in dem das sich schwer tut mit dem Christentum an sich. Es gibt ja, was den katholischen Bereich angeht, dieses Konstrukt einer offiziell anerkannten Kirche. Da gibt es immer wieder hin und her mit dem Vatikan, wenn neue Bischöfe geweiht werden, die dann teilweise im Nachhinein wieder anerkannt werden. Also man versucht kirchlicherseits da irgendwie einen Weg mit der chinesischen Führung zu gehen und zu versuchen, vielleicht auch die Christen dort irgendwie noch in der Legalität halbwegs zu halten. Geht diese Rechnung so einigermaßen auf? Lässt sich unter dieser Devise irgendwo Christentum einigermaßen frei leben in China oder geht das eigentlich nicht wirklich?
Ja, das kommt immer darauf an, wie man einigermaßen frei definiert. Aber im Grunde sehe ich in allen kommunistisch regierten Ländern die Einschränkung der Möglichkeit, sich eben auf sozialkaritativen Gebiet zu betätigen und auch lebendig Missionen zu betreiben, also in die Verkündigung zu gehen. Und in China haben wir eigentlich auch Unterschiede zwischen verschiedenen Provinzen. Wir haben Unterschiede, also auch auf lokaler Ebene und verschiedene christliche Konfessionen werden auch unterschiedlich beobachtet und ihnen wird unterschiedlich begegnet. Also ich muss insgesamt sagen, dass was den Blick auf die Hauskirchenbewegung betrifft, dass das chinesische Regime hochnervös ist und da kommt es regelmäßig zu Verhaftungen noch bis hin zu Folter, was unsere Erkenntnisse betrifft, können wir da also regelmäßig auch Fälle von Betroffenen nennen, die wieder inhaftiert wurden, weil sie eine Initiative aufgebaut haben, ob das jetzt ein Buchladen ist oder irgendwie eine weitere Hauskirche oder dergleichen.
Ist das für eine Bewegung, diese Hauskirchenbewegung?
Ja, es gibt viele unterschiedliche, dem Heiligen Geist wird da keine Grenzen gesetzt. Und es gibt kleinere, größere Gemeinden, beispielsweise gibt es, nenne ich einmal exemplarisch den Gründer und Leiter der Südchina-Kirche, wie sich nennt, ist auch so eine evangelikale Hauskirche, der rund 50.000 Anhänger folgen. Und vor 15 Jahren bereits wurde der Pastor Gong Shengliang, so heißt der Gründer, zum Tode verurteilt, aber dieses schwere Urteil wurde dann auf internationale Proteste hin aufgehoben und der Vorwurf auch fallen gelassen, aber dann hat die Justiz ein anderes Verfahren gegen ihn angestrengt und aufgrund von erzwungenen Zeugenaussagen ihm vielfache Schändung vorgeworfen und ihn zu lebenslanger Haft verurteilt. Und er ist immer noch unseren Erkenntnissen zufolge in Haft und ja, sehr schwer medizinischer Hilfe bedürftig. Er hat auch schon, ist also auch schon misshandelt worden, ins Koma gefallen und hat einen Herzschlag erlitten.
Ist das denn, ja, so. Lassen sich die Christen in China dadurch einschüchtern? Also stagniert das? Das Christentum in China ja sehr stark am Wachsen. Ist das dennoch immer so, trotz der Repressionen?
Ja, das ist in der Tat so. Und auch was die, nicht nur was die Hauskirchen, sondern auch was die offiziellen oder Untergrundkirche betrifft, sind die an Weihnachten ist zu erwarten, dass da die Kirchen wieder sehr voll sein werden und mehrere Gottesdienste hintereinander überfüllt sein werden. Also die Menschen lassen sich nicht abschrecken, trotz jahrzehntelanger kommunistischer Herrschaft ist der christliche Glaube da nicht ausgelöscht worden. Trotzdem bleibt natürlich die Sehnsucht nach einer freien Religionsausübung. Die ist aber überhaupt nicht in Sicht. Wenn man einfach mal auf die oberste Ebene schaut, Chinas Staatspräsident Xi Jinping hat noch im Mai dieses Jahres die Oberherrschaft, die oberste Kontrolle der kommunistischen Partei festgeschrieben. Und nur unter ihrer Ägide dürfen überhaupt Religionsgemeinschaften existieren und agieren.
Also man versucht da weiterhin den Daumen drauf zu halten und das alles in Kontrolle zu haben.
Ja, sie sollen natürlich zur Entwicklung der Nation beitragen und positive, also die Menschen eben eine positive Haltung vermitteln, aber sie sollen bloß nicht selbstständig als gesellschaftlicher Faktor auftreten. Hm. Und das ist etwas, was sie nervös macht. Und bei den Gesprächen mit der katholischen Kirche, also mit dem Vatikan, sieht man auch immer, da gibt es jetzt in diesem Jahr oder gab es in diesem Jahr schon einige hoffnungsweckende Zeichen, so möchte ich sagen. Aber das liegt auch daran, dass eben die Führung in Peking meint, dass sie diesen Dialog auch irgendwo kontrollieren und beherrschen kann. Und dann kommt da mal eine sechsköpfige Delegation aus Rom angereist und mit denen spricht man und die kennt man und die treten auch nicht kulturell dominant auf. Und da ist dann auch diesem Jahr dreimal möglich gewesen, dass man sich auf Bischöfe, auf die Personen der Bischöfe einigen konnte.
Die dann geweiht wurden mit Segen aus Rom sozusagen.
Ja, doppelt.
Und kommunistischem Segen dazu.
Richtig. Eben, es ist sogar ein Fall gewesen, in dem die kommunistische Partei einen Bischof nicht weiter zur Weihe zuließ, weil aus Rom kein grünes Licht kam. Mhm. Also das ist schon der Fall. Auf der anderen Seite haben wir natürlich schon noch zum Beispiel den Fall des Bischofs Su Zimin von Baoding nicht vergessen, der seit 1997 bereits an einem unbekannten Ort festgehalten wird. Mhm. Ich denke, meine Beobachter interpretieren das so, dass er einfach ein Faustpfand in den Händen der KP ist bei den Verhandlungen.
Also echte Religionsfreiheit nicht in Sicht, sagen Sie, in China, auch nicht leider in Indien, Laos und anderen Ländern Asiens. Wir sprechen über verfolgte Christen in aller Welt am Tag der Menschenrechte. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Sendung anrufen möchten, vielleicht haben Sie auch Fragen noch zum Thema. Herzlich willkommen. 089 517 008 008 ist die Hörernummer von Radio Horeb. 089 517 008 008. Das Lied, das wir gerade gehört haben, ist von der Gemeinschaft New Life gesungen. Die singen arabisch, hebräisch, englische Lieder als Zeichen der Versöhnung und Völkerverständigung, sind arabische Christen, die diese Musik machen. Wir haben zu Gast in dieser Sendung Michaela Koller von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte und uns ruft in dieser Sendung an Frau Anne Turba aus Feldkirchen. Guten Morgen, Frau Turba, grüß Gott.
Ich danke für diese Sendung sehr. Ich beobachte schon seit Jahrzehnten, dass bei uns eigentlich eher eine Neigung für diese anscheinend so interessanten fernöstlichen Religionen besteht. Und ich habe schon vor Jahren mal aufgeschrieben, Glaubensabfall wird bestraft mit dem Tod. Konvertiten geraten in große Not. Der Mann herrscht, er allein hat das Sagen. Alle Arbeit macht die Frau, muss sich schinden und plagen. Wäre da die katholische Kirche dabei, nicht auszudenken der globale Empörungsschrei. Im Kastenwesen wird der Arme verachtet. Niemand hilft, wenn er am Wegrand verschmachtet. Das ist halt sein Karma, da kann man nichts machen. Nur die Reichen dürfen leben und lachen. Wenn sowas von der katholischen Kirche käme, weltweit gäbe es nur noch Verachtung und Häme. Viele Staaten wollen ihr Land ohne die Christen gestalten. Voll Drohung und Mord ist ihr brutales Walten. Christen haben dort keinen Raum. Kritik daran hört man in Deutschland kaum. Was uns nicht betrifft, das lässt uns kalt. Zum Glück sind wir nicht selbst Opfer der Gewalt. Warum eigentlich finden so viele Wohlstandsbürger die östlichen Religionen so anziehend? Danke.
Frau Turba, ich beneide Sie immer wieder um Ihre Gabe, auch Ihre Gefühle, die Sie haben, wenn Sie irgendein Thema betrachten, auch in solche Reime zu fassen. Vielen Dank, dass Sie uns das so mitgeteilt haben. Das heißt, Sie haben das schon vor vielen Jahren bemerkt, Hinschauen auch dorthin, wo wir oft einfach wegschauen, weil wir zu beschäftigt sind, weil es uns nicht direkt betrifft.
Ja, und vielen Dank nochmals für Ihre gute Moderation und Frau Koller für Ihre Sendung, dass Sie sich dieses Themas so annehmen.
Mhm. Danke, Frau Turba. Alles Gute Ihnen.
Danke für das Gedicht.
Mhm. Und dann begrüße ich als nächstes Frau Fächler. Sie ruft aus Ankum an. Grüß Sie, Frau Fächler. Guten Tag.
Grüß Gott, Frau Fröhlich und grüß Gott, Frau Koller. Ja, mit dem Islam, das hatten wir ja schon auf den Kongressen in Königstein. Das ist ja auch schon lange her, da lebte noch Pater Werenfried von Straten. Und da waren ja auch schon Referenten da, die eben auch das Bedrohliche für Christen da schon gesehen haben und auch davon berichtet haben. Aber da hat es auch noch keiner so ernst genommen, eben nur auf diesen Kongressen. Ich wollte jetzt aber noch etwas anderes fragen, Frau Koller, es interessiert mich immer, wir haben hier auch ein großes Lager in der Nähe, das eigentlich 600 Menschen fasst, wir waren schon die heimkehrenden Kriegsgefangenen und die Flüchtlinge, wir waren jetzt nicht da, wir waren woanders. Aber jetzt sind ungefähr bald 3000 da drin, 2500 bis 3000, natürlich ganz, ganz schrecklich, denke ich. Wir haben auch schon einige Familien hier im Orden, es kommen sicher mehr. Sie sind alles Moslems, obwohl wir ja eine große Kirche haben und wir uns gefreut hätten oder ich mich freuen würde, wenn jetzt Christen zum Beispiel, verfolgte Christen aus Syrien, auch hier hinkämen zu uns. Jetzt frage ich, können die Christen, es sind sicher welche dabei unter den Flüchtlingen irgendwo, aber wie ist das eigentlich mit denen, mit den Christen in Syrien, die jetzt gar nicht können, die Alten, die Kranken, die wirklich nicht solch eine Strapaze auf sich nehmen können? Wer sorgt denn für die? Und wenn die mal irgendwann nachgeholt werden können, das dauert ja auch was, sie werden also dann auch vielleicht da sterben, das ist ja auch eine große Not. Ich denke, Kirche in Not, die widmet sich auch denen, die im Lande bleiben, also im Nordirak, glaube ich, oder also wo sie können.
Und ich glaube, es ist ja auch eine wichtige Aufgabe. Und ein Bischof, ich habe das immer in Sender gehört, Syrien, ein syrischer Bischof, der angefleht hat, bloß die jungen Leute da zu bleiben. Man versteht es natürlich, die Familien haben auch Verantwortung für ihre Kinder und so und setzen dann alles dran. Aber wer sorgt für die?
Ja, Frau Fechter, das ist jetzt so ein größerer Themenbereich. Vielleicht lassen wir Frau Koller.
Ich kann gern kurz darauf eingehen.
Ja, sehr gerne.
Selbstverständlich gehört zu der Menschenrechtsarbeit auch die humanitäre Hilfe. Und die IGFM leistet die unter dem Motto heimatnah helfen und liefert beispielsweise an Weihnachten in ein irakisches Flüchtlingslager humanitäre Güter und feiert da mit den Flüchtlingen das
Mitteilungsblatt steht das.
Das ist das ist also ein Beispiel, das ich da nennen möchte. Entsteht sowas vor allem aufgrund von ehrenamtlicher Initiative, zu der wir immer wieder einladen. Und auf der anderen Seite, ja, wer hilft den Christen, die eben in dieser, als wie Felsen in der Brandung stehen? Natürlich auch durch Öffentlichkeitsarbeit, wie kürzlich als Patriarch Raphael Luis Sacco, der chaldäische Patriarch in Bagdad, die internationale Öffentlichkeit aufrief, hinzusehen, weil man versuchte, eben durch das irakische Parlament ein Gesetz durchzubringen, das wieder auch sehr stark beeinflusst von der Scharia war. Und demzufolge sollten auch Kinder von Konvertiten zum Islam automatisch auch als Muslime gelten und da auch aus dieser religiösen Falle nicht mehr herauskommen können. Und tatsächlich ist eben durch den internationalen Druck beim zweiten Durchgang hat man also von diesem Gesetz Abstand genommen. Das ist ein großer Erfolg. Und in diesem Kampf haben wir dann auch in diesem Einsatz den Patriarchen unterstützt, zu dem wir direkte persönliche Kontakte haben.
Ja, danke für Ihre Hilfe. Sind Sie die Nachfolgerin von Herrn Fritsch oder Frisch oder wie der hieß, der immer gesprochen hat?
Ja, mein Vorgänger hieß Walter Flick und der unterstützt uns aber noch weiter ehrenamtlich.
Aha.
Sind jetzt sehr dankbar.
Aha. Ja, wir wollen ja denen auch helfen. Es geht ja jetzt nicht um Religion oder so. Wenn man helfen will, dann ist eben der Mensch wichtig. Aber es ist eben doch, ich bin auch im Helferkreis, aber es wäre schon schön, wenn man denen mehr helfen könnte, auch dass sie sicher sind vor dem Krieg, vor dem ja viele flüchten, das muss man doch sagen. Das ist halt so ein bisschen traurig für mich.
Ja, es ist erschütternd, aber
nicht nur ein bisschen traurig.
Organisationen sind eigentlich kommen natürlich in Kriegssituationen total auch an ihre Grenzen, weil da auch die internationale Öffentlichkeit, also die politischen Führungen gefordert sind, entsprechende Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte nur mal in Erinnerung rufen, dass mittlerweile 4 Millionen Menschen aus Syrien geflohen sind und rund 250.000 Tote zu beklagen sind.
Ja, und jetzt werden wir unsere Soldaten auch dahin geschickt. Und das ist natürlich auch, für die müssen wir auch beten. Alles Gute, in Gottes Segen, sind noch vieles zu sagen dazu, ist ja klar.
Ja,
ne?
Ja,
Dank. Gottes Segen.
Dankeschön, Frau Fechler, für Ihren Anruf, auch Ihr Interesse an diesem Thema, verfolgte Christen. Ja, das ist etwas, was viele beschäftigt. Wie kann man den Christen vor Ort helfen? Immer wieder hört man, vergesst uns nicht. Ich glaube, allein auch die Tatsache, über ihr Schicksal zu sprechen, uns an sie zu erinnern, auch in den Gebeten, aber auch in der Öffentlichkeit, der Lobbyarbeit, das ist schon eine wichtige Hilfe, habe ich den Eindruck, Frau Koller.
Ja, und vor allem, wenn ein Mensch wegen seiner Religion in Gefangenschaft gerät, ist es ein wunderschönes Zeugnis des Mitgefühls und der christlichen Nächstenliebe, ihm auch in die Haft zu schreiben. Auch dazu, wir ebnen die Möglichkeiten dazu und laden dazu ein, den Glaubensgefangenen zu schreiben oder sie eben moralisch zu unterstützen. Und wichtig ist auch eben immer wieder drauf zu schauen, dass es dass die meisten Menschenrechtsverletzungen oder eigentlich alle Menschenrechtsverletzungen darauf zurückzuführen sind, dass Menschen glauben, das Recht des Stärkeren sei das Richtige. Und da ist es wichtig, eben die Schwachen zu unterstützen, die, auf die Schwachen zu schauen und ihnen eben auch und ihre Namen zu nennen und die Dimension eben bekannt zu machen.
Ja. Das Thema Menschenrechte kommt jetzt auch, Religionsfreiheit kommt jetzt auch praktisch zu uns in unsere Region hineingerollt mit den Flüchtlingen. Da wird uns das ja nochmal ganz klar deutlich, was das bedeuten, wenn Menschen eben nicht in ihren Rechten respektiert werden. Auf der anderen Seite erfüllt, das hörte man auch bei Frau Fechter durch manches, uns auch mit Sorge. Wie sieht das eigentlich bei uns in Europa aus, was die Menschenrechte, auch die Religionsfreiheit angeht? Ist das immer noch so das Land der großen Freiheit?
Auch da beobachten wir einiges und uns erfüllt auch mit Sorge, dass natürlich eben diese, es gibt, die Grenzen sind ja nicht dicht vor solchen Ideologien, wie ich sie nannte, und diese bringen dann auch Unrecht zu uns und durch die Hintertür. Wir haben zunehmend auch Scharia-Wirklichkeit in Europa und oft wird das gar nicht so klar erkannt. Also das fängt schon in den Flüchtlingslagern an, wo wir erfahren haben, dass Konvertiten, wenn bekannt wird, dass sie den Islam, die islamische Gemeinschaft verlassen haben und sich beispielsweise fürs Christentum entschieden haben, bedroht sind. Und da muss man eben klar den Ankommenden auch unsere Rechtsvorstellung von Anfang an vermitteln. Sie sollen diese kennenlernen. Sie kommen aus Ländern, wo, ich möchte sagen, Hassprediger ihnen etwas anderes lehren. Und sie sollten einfach hier die Chance bekommen, die Option erhalten, ja, das, was wir uns vorstellen, unter Recht und Guten und Wahren kennenzulernen und eben diese Konvertiten zu schützen. Es geht eben auf eine Scharia-Vorstellung zurück, dass der Abfall vom Islam mit dem Tode zu bestrafen sei.
Der auch in manchen Gesellschaften, praktisch Subkulturen in unserer Gesellschaft aktiv ist. Auf der anderen Seite haben wir ja auch unsere in manchen Ländern Europas stark laizistischen Tendenzen, die eben auch sich mit religiösen Ausdrucksformen schwer tun. Das auch nur mal in Klammern gesagt. Ich möchte Frau Gerken aus Hamburg noch kurz die Möglichkeit geben, sich zu Wort zu melden. Sie hat angerufen. Grüße Sie, Frau Gerken, vielleicht noch ganz kurz zum Schluss dieser Sendung.
Guten Morgen. Mein Sohn hat gerade sein Studium beendet und möchte eine Reise durch Asien unternehmen. Und er wollte nach Vietnam oder nach Kambodscha, nach Thailand, Laos oder auch an den Baikalsee. Könnten Sie da, Frau Koller, irgendwie mir helfen, wo er sich da eher zurückhält als Christ? Eigentlich wollte er besonders christliche Gemeinschaften aufsuchen. Aber
man hört das besorgte Mutterherz. Frau Gerken, vielleicht Frau Koller, ganz kurz, muss man vorsichtig sein in diesen Ländern Asiens, wenn man als Westler auch einreist?
Ja, in den genannten nur sehr punktuell, würde ich sagen. Aber es kommt natürlich darauf an, was man beabsichtigt. Also wenn man Aktivitäten an den Tag legt, die darauf schließen lassen, dass man missionarisch unterwegs ist, dann wäre ich vielleicht in Vietnam ein bisschen vorsichtiger oder eben dort die dort lebenden Christen zu Aktivitäten zu animieren, die eben in die genannten Richtungen gehen, was ich nannte, also sozial-karitatives Engagement und unkontrolliert oder Verkündigungstätigkeit. Also alles, was da dem Blickwinkel des Regimes als unkontrolliert gilt, ist etwas, was sie dann auch nervös macht und ja, wo sie dann auch übergriffig werden.
Also das heißt,
aber
man sollte sich
Thailand,
nicht...
In Thailand gibt es Flüchtlinge, die natürlich in keiner guten Situation sind aus vielen Ländern. Da kann man auch mal drauf schauen. Also es gibt auch, ich denke, viele sinnvolle Begegnungen, christlich motiviert, die da möglich sind.
Ohne das heißt, man sollte sich vielleicht nicht an die Straße stellen und Bibeln verteilen, aber wenn man dann einen privaten Besuch macht, dann sollte das in aller Regel kein großes Problem sein.
Ja,
höre ich das so richtig?
Ja,
das ist ja ein bisschen vielleicht, was vielleicht auch immer eine Hilfe sein kann, denke ich, Frau Gerken, ist zu sagen, hör dich bei den Christen vor Ort um. Die wissen meistens am besten selbst, was geht und was nicht geht und haben in der Regel auch kein Interesse daran, dass jemand sich aussetzt. Vielen Dank.
Ja, wenn ich noch mal fragen darf, die Region Yunnan, ist die in irgendeiner Weise auffällig geworden?
Ganz kurz, Frau Koller, weil die Sendezeit eigentlich schon überschritten ist.
Also das ist eine Frage, die würde ich Ihnen gerne nach der Sendung,
ja,
nach einer Recherche beantworten. Denn dafür sind wir da, dass wir da nochmal genauer nachschauen.
Gut, dann...
Weil nicht immer alles so aufbereitet ist in der Live-Situation.
Ja,
vielen
dann,
Dank.
Frau Gerken, dann können Sie sich selbst an die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte wenden. Ich sage hier mal die Nummer des Hörerservices durch, da sind in der Regel die zentralen Nummern angegeben. 08328921110, das ist der Hörerservice von Radio Horeb, oder Sie schauen einfach im Internet nach bei der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf.
Danke auch. Wiederhören.
Am Tag der Menschenrechte ging es in der Lebenshilfe um das Thema um Christi Willen verfolgt und inhaftiert. Frau Koller, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns aus Ihrer langjährigen Erfahrung auch als Journalistin, die sich schwerpunktmäßig mit diesen Themen beschäftigt hat und als Referentin für Religionsfreiheit und verfolgte Christen bei der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, dass Sie uns davon erzählt haben. Vielen herzlichen Dank, Frau Koller. Alles Gute und wirklich von Herzen Gottes Segen für das Engagement bei der IGFM. Dankeschön.
Ich danke Ihnen, Frau Fröhlich, dass Sie uns Gehör geschenkt haben.
Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle.
Hören.
Von Ihnen allen auch, liebe Hörerinnen und Hörer, Gabi Fröhlich ist mein Name. Ihnen noch einen schönen guten Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.